Domradio, himmlisch und friedvoll.
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Ob das damals so klang wie das hier im Hintergrund, was ich im Wald aufgenommen habe, das weiß ich nicht. Aber wir klären heute natürlich im Sonntagslicht, was Pfingsten überhaupt ist. Frohe Pfingsten sage ich jetzt schon. Ich bin Olli Kelch, euer Host. Hier ist das Sonntagslicht. Grüß euch.
Domradio. Sonntagslicht.
Ja, wir haben heute nicht nur Pfingsten, was wir feiern, sondern wir feiern auch noch ein Ordensjubiläum. Schwester Teresa Sukic, sie ist seit 30 Jahren Nonne. Und zwar in ihrem Orden. Und wir kennen sie ja alle aus dem Domradio-Programm. Jeden Samstag oder alle 14 Tage stellt sie bei uns hier im Domradio ihre Lieblingsrezepte vor. Die sind immer gesund und machen auch immer wahnsinnig viel Spaß bei der Zubereitung. Und wir haben ihr natürlich auch gratuliert. Wenn ihr unseren Domradio-Gruß einmal sehen möchtet, gar kein Problem. Den findet ihr auf domradio.de und zwar bei Facebook und Instagram. Und die Rezepte, die gibt es natürlich auch zum Nachlesen eben dort und auch in der domradio.de App. Also herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Schwester Teresa. Wir freuen uns auf das nächste leckere Rezept, das Sie uns dann am kommenden Wochenende präsentieren. Jesus kommt, weiß Gott, in sehr, sehr vielen Büchern vor. Dass es aber ein Buch gibt über einen Manager aus Nazareth, der eben dieser Jesus war, das ist neu. Der Autor des Buches, Christian Jäger, sagt, dass die zentralen Botschaften seines Wirkens genau das sind, wovon Manager, Ehepaare, Angestellte und Ehrenamtliche absolut profitieren können. Von der Lehre Jesu. Die zentralen Botschaften dieses Mannes aus Nazareth, die lägen auf der Hand.
Selbstreflexion und Reflexion des Verhaltens als Manager, Managerin und dazu ganz viele Skills, die auch vor 2000 Jahren schon gegriffen haben. Zum Beispiel, wie rekrutiere ich entsprechendes Personal? Mit welchen Führungsanteilen begegne ich kritischen Situationen? Wie vermittle ich meine Werte und Visionen und Ziele? Also was wollen wir überhaupt erreichen? Moderne Leitbilder sind oft Feiern von der Praxis. Klingen schön, überall steht Menschenwürde drin und respektvoller Umgang, ist aber in der Praxis nicht erkennbar. Das war bei Jesus anders und das kann hoffentlich jeder lernen, wenn er sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt.
Diese Botschaften gelten überall, nicht nur in Firmen. Die Idee zu dem Buch kam ihm durch ein Coaching-Seminar. Gefragt, wie man delegiert, antwortete Jäger spontan mit einem Zitat aus der Bibel und bezog sich dabei auf die Vorgehensweise von Jesus.
Und ich habe gesagt, ganz spontan, Beispiel Jesus. Und dann habe ich erklärt, wie das war, als er die 72, das findet man in der Bibel, die 72 Auserwählten in die Städte schickte, um seine Botschaft, also sein Unternehmen kundzutun, mit klaren Aufträgen, aber auch mit ganz modernen Delegationsanteilen. Und so ist es entstanden, dass ich heute sagen kann, ja, das ist eine sehr lehrreiche und in die moderne Zeit übertragbare Wirklichkeit.
So alt die Bibel und all das, was wir daraus kennen, auch ist, so groß ist auch die Zahl derer, die zwar Jesus kennen, aber nicht wirklich etwas zum Beispiel mit dem Begriff Menschenfischer anfangen können.
Davon gibt es relativ viele. Das Buch ist jetzt mittlerweile schon in der vierten Auflage erschienen, ergänzt, erweitert, wie man das so kennt. Und da gibt es auch ein Kapitel zum Thema Macht, Umgang mit Macht und Hierarchien. Und gerade die, die machtvoll sind, verstehen, dass es eine andere Form von Herrschaft gibt. Also keine Herrschaft im Sinne von dominantem Auftreten, autokratischem Irgendwie-Verhalten, sondern dem coachenden Führungsstil, den Jesus angewandt hat. Und das glauben viele nicht. Okay. Also diesen Menschenfischer hätte er es ja nie gegeben. Jesus wäre kein Menschenfischer gewesen, wenn er nicht dieses Menschenfreundliche, die Lust an denen gehabt hätte. Und das zu vermitteln in Seminaren, in Kursen oder auch in Gesprächen über den Manager aus Nazareth, das macht richtig Spaß. Ja.
Das Buch gibt es nun seit mehreren Jahren. Anfang Juni bietet Jäger ein Seminar an, das an 3 Tagen den Manager aus Nazareth zum Gegenstand macht. Und ganz wichtig, es soll nicht langweilig werden.
Also nicht dröge, religiös, konservative Kost, sondern Highlights aus dem Leben vor 2000 Jahren etwa am See Genezareth in Galiläa und drumherum. Und gleichzeitig erwartet diese Adressatinnen und Adressaten, die alle aus Ehrenamt hauptberuflicher Führung kommen können, auch Familienmenschen übernehmen aus meiner Sicht eine hochgradig verantwortliche Führung, werden davon profitieren, weil wir in diesen 3 Tagen auch deren berufliche Realität mit abbilden können.
Bibelfest muss man übrigens nicht sein, beruhigt er.
Jetzt ist diese Stiftung, Theodosius-Stiftung, mit einem Kloster daran angeschlossen in Zusammenarbeit, hat nicht mal die Voraussetzung, Christ zu sein. Jeder Mensch, der sagt, ich möchte verantwortlich führen, der kann mit diesem Jesus verantwortlich in Führung gehen. Und wenn wir es brauchen, daraus ein Zitat, eine kleine Passage, eine Perikope, wie wir sagen, dann werden wir uns die gemeinsam anschauen.
Anmeldungen zum Seminar gehen noch kurzfristig über die Theodosius-Stiftung. Glaube, Liebe, Fußball. Drei Worte, die in Zukunft des Öfteren in Dortmund, der Dreifaltigkeitskirche und dem Erzbistum Paderborn zu hören sein werden. Der Grund dafür ist das Bau- und Sozialprojekt BVB Gründerkirche. In der Dreifaltigkeitskirche gründete sich 1909 der Fußballverein Borussia Dortmund. Und nun sollte die Kirche in der Dortmunder Nordstadt eigentlich profaniert werden. Es kommt aber, auch dank des BVB, ganz anders. An eben dieser Stelle, in eben dieser Kirche, der Dreifaltigkeitskirche, der BVB-Gründerkirche, entsteht ein Sozialprojekt für die Stadt, das seines Zeichens einmalig ist.
Äußerlich wird sich an dieser Kirche gar nichts verändern, also außer, dass hinten ein Nachbarschaftsgarten hinkommt und ein kleiner Sportplatz. Tatsächlich im Kirchenraum werden wir eigentlich flexibler werden. Ne? Deswegen keine Kirchenbänke mehr, sondern eher Stühle, Tische, die man dann hinstellen kann. Und für mich das Highlight ist eigentlich dieser Spielertunnel, ne? Und eine Tribüne. Ich sitze ja selber auf der Südtribüne oder Südosttribüne. Und das ist natürlich so ein Highlight. Und dort verschiedenste Veranstaltungen stattfinden zu lassen, von Lesungen, Konzerten, aber auch Bildungs- und Bewegungsmaßnahmen, das ist so ein Highlight, so diese Tribüne.
Das sagt der Gemeindereferent Carsten Haug. Und ja, wir haben alle richtig gehört, ein Spielertunnel in der Kirche. Da musste ich nochmal nachfragen.
Also man kommt durch den normalen Eingang rein, geht hinein in die Kirche, dann kommt nochmal ein Zwischenraum und von der Orgel, jetzigen Orgelempore, gehen praktisch Stufen hinunter. Die Orgel ist ja schon abgebaut, nur noch das Gehäuse steht, kommt auch noch weg. Dort oben entsteht ein Bildungsraum und dann gehen im Endeffekt Stufen runter und auf diese Stufen kann man sich setzen. Und dadurch, dass das eben links und rechts vom Eingang aufgebaut wird, entsteht dann natürlich ein Tunnel, ein Durchgang. Und dort geht man durch und wird an der linken und rechten Seite dieses Tunnels dann eben die Spielernamen von Borussia Dortmund sehen können.
Anfangs stand es gar nicht gut um eine Partnerschaft zwischen Fußball und Kirche. Zur Gründungszeit gab es Kleriker, die wollten mit Fußball nichts am Hut haben und haben es untersagt. Und doch, Fußball und Kirche, das passt zusammen, das gehört zusammen. Das sagt auch der Geschäftsführer vom BVB 09, Carsten Kramer. Der BVB engagiert sich.
Naja, weil er hierher kommt, weil das die Heimat ist, am Borsigplatz gegründet. Die Gründerkirche, die Dreifaltigkeitskirche, eine ganz besondere Relevanz. Kirche und Fußball haben sich zu Beginn der Gründung des Vereins gar nicht so gut miteinander vertragen. Das jetzt wieder zusammenzuführen und an diesem Ort gemeinsam Verantwortung zu übernehmen, Menschen einzuladen, zusammenzukommen, das hat uns angetrieben und motiviert.
Ganz wichtig ist Carsten Kramer, die Kirche ist für alle da, auch für die, die nicht unbedingt Fußballfans sind.
Das wird ein Raum, ein Haus, eine Kirche der offenen Tür. Und deshalb wollen wir natürlich so viele Menschen so oft wie nur möglich einladen, hier hinzukommen.
Wir wissen es alle, die Kirche steckt in einer großen Krise. Der Fußball, der kann da durchaus helfen, diese Krise zu meistern.
Wir schaffen vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Wir erreichen andere Menschen. Wir erreichen Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es für beide Seiten klassisch Win-Win wird.
In diesem Partnerprojekt in der Nähe des Borsigplatzes sieht auch Dr. Michael Bredek, er ist Generalvikar des Erzbistums Paderborn, große Chancen für Kirche und Fußball gleichermaßen.
Wir wollen eben versuchen, Menschen Brücken zum Glauben an Gott zu bauen. Und wenn dabei die emotionale Welt des Fußballs hilft, ist es doch gut.
Zukünftig sind auch Fußballgottesdienste geplant. Da denkt man natürlich auch immer an Kritiker, die strikt dagegen sind, dass Fußballhymnen in Gotteshäusern erklingen. Der Diskussion würde sich Monsignore Dr. Michael Bredek gerne stellen.
Ich habe jetzt hier noch keine Kritiker gehört. Das kann jetzt anders werden, wenn wir jetzt in der Öffentlichkeit sind, stärker als bisher. Dann müssen wir uns damit beschäftigen. Aber die Leitung des Erzbistums ist ja entschlossen, diesen Weg zu gehen. Habe ich ja heute deswegen auch hier vertreten. Und Kritik gibt es immer an allem, was man tut. Und ich würde mich dann mit Kritikern auch auseinandersetzen. Aber erstmal, glaube ich, sollten wir uns freuen über das, was hier heute gestartet ist.
Man müsste noch mal 20 sein. Unter diesem Motto, da hatte die Caritas im Erzbistum Köln die Bewohnerinnen und Bewohner aus allen Altenpflegeheimen im ganzen Erzbistum eingeladen. Ja, und selbst Brings, die Kölsch-Rock-Gruppe schlechthin, war höchstpersönlich dabei, um Stimmung zu machen. Wir haben es gerade gehört. Ich habe meine Kollegin Annika Weiler hingeschickt zu den Seniorinnen und Senioren, die kräftig gefeiert haben.
Die Band Brings füllt den Tanzbrunnen in Köln und sorgt für ausgelassene Stimmung. Im Rahmen der Caritas fand die Veranstaltung Man müsste noch mal 20 sein statt. Die Besucher erlebten gelungene Auftritte und kölsche Lieder.
Alle waren aufgeschlossen. Ich würde sagen, ein gelungener Tag.
Müsste man denn wirklich noch mal 20 sein? Das haben wir Stefan Brings gefragt.
Also ich wäre vielleicht noch mal gerne 20 in der Welt, wo ich 20 war. Weil die fand ich eigentlich ganz schön. Da gab es keine Computer, da gab es kein Internet, da gab es keine Smartphones.
Und mal anders gefragt, was ist denn das Schöne daran, älter zu werden und nicht gerade 20 zu sein?
Wenn du eine gewisse Gelassenheit kriegst. Wenn so manche Dinge, über du früher dachtest, boah, ich gehe auf 180. Wenn du so älter wirst, hast du manchmal so eine Situation, weil du auch weißt, jetzt lassen wir mal alle cool bleiben, das ist morgen wieder besser. Das ist ein das Schöne daran.
Fakt ist, diese Veranstaltung, die ruft nach einer Wiederholung. Natürlich gucken wir auch in der heutigen Ausgabe vom Domradio Sonntagslicht, deiner Portion guter Nachrichten, in unser Marienmonats-ABC. Letztes Mal sind wir bis K gekommen, das heißt, wir machen jetzt weiter bei L. L wie Lateinamerika. In der sogenannten Neuen Welt, auch befördert durch die spanischen und portugiesischen Eroberer, ist übrigens die Marienverehrung bis heute sehr, sehr stark, teilweise deutlich stärker als bei uns. M, das ist natürlich der Marienbuchstabe schlechthin, hat auch noch ganz viele andere Dinge mit Maria im Sinn. Mediatrix Afflictorum, das heißt Trösterin der Betrübten. Es gibt Maiandachten, natürlich ist Maria auch die Mutter Gottes, sie ist die Miterlöserin, sie ist die Magd des Herrn. Ja, da kann man noch ein bisschen was hinten dran setzen. N wie Nazareth, der Wohnort der heiligen Familie. Hier hatte der Zimmermann Josef seine Werkstatt, hier sah Maria ihren Sohn Jesus aufwachsen. Und auch wie er gelernt hat. O wie Ostern, hatten wir ja erst vor 50 Tagen. Was denkt wohl eine Mutter, wenn ihr Sohn nach seinem Leiden von den Toten auferstanden ist? Das muss wohl eine ziemlich unglaubliche, aber auch erlösende Botschaft gewesen sein. P wie Pieta, das ist die leidende Mutter mit dem gekreuzigten Sohn im Schoß. Das ist einer von vielen Klassikern der Marienikonografie. Andere sind zum Beispiel Maria mit dem Kinde, die Verkündigungsszene oder aber auch die Unbefleckte. Q wie Quellen. Unser Bild von Maria ist durch vier Evangelien des Neuen Testaments geprägt. Zusätzlich gibt es aber auch noch ungezählte apokryphe Schriften und mittelalterliche Legenden. R wie Rosenkranz. Den kennen wir alle, selbst ich habe einen ums Handgelenk. Der Rosenkranz ist die wohl weit verbreiteste katholische Gebetsform. Häufig werden eine Abfolge aus einem Vaterunser und dann auch je 10 Ave Maria mit der Betrachtung vom Sterben und Auferstehen Jesu verbunden. S wie Selbdritt. Anna Selbdritt ist in der christlichen Ikonografie eine Darstellung der heiligen Anna, zusammen mit ihrer Tochter Maria und dem Jesuskind. Sozusagen eine Drei-Generationen-Zeichnung. Theotokos. Das bedeutet die Gottesgebärerin und ist ein griechischer Ehrentitel Marias. Dieser beruht auf dem frühchristlichen Glaubenssatz, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Endspurt gibt's am kommenden Wochenende. Wir haben Pfingsten, da geht man gerne spazieren oder aber pilgern. Und deswegen Premiere jetzt hier bei uns im Domradio Sonntagslicht. Wir sprechen mit einem anderen Podcast. Live-Podcast sagt man da, glaube ich, nicht zu. Aber mein Kollege Markus Poschlott, der ist auf der anderen Leitung, ist auch Social-Media-Redakteur im Domradio und das ist besonders wichtig, verantwortlich für den Camino-Podcast, den der ein oder andere von euch vielleicht kennt. Grüß dich, Markus.
Ja, grüß dich. Hallo, Olli.
Markus, erzähl mal ein bisschen was. Was ist der Camino-Podcast?
Der Camino-Podcast ist ein Podcast rund um das Thema Jakobsweg. Also da erzählen vor allem viele Pilger ihre Geschichten, was sie unterwegs erlebt haben, was sie bewegt haben, diesen Weg überhaupt zu gehen und wie es danach weitergeht. Das Leben danach ist ja auch immer für viele sehr, sehr spannend. Gibt's in der Domradio-App natürlich auch zum Hören, den Camino-Podcast.
Ja, da müssen wir beide uns ja auch mal unterhalten. Ich radel den Camino ja tatsächlich mit dem Rad, mit meinem Sohn seit ein paar Jahren.
Das machen sehr viele. Also man kann ja laufen, man kann auch mit dem Pferd, das geht auch, ist auch erlaubt. Und viele haben, apropos Tiere, viele haben ja auch einen Hund mit dabei. Und das sind auch Fragen, die ich immer wieder bekomme. Kann man mit dem Hund eigentlich in die Herbergen rein? Darf man das? Lohnt sich das? Ist das für das Tier eine gute Idee? Darum geht's jetzt heute in der brandaktuellen Ausgabe, die auch in der Domradio-App zu finden ist. Pilgern mit Hund.
Pilger mit Hund an Pfingsten. Und wenn ich jetzt keinen Hund habe, gibt's dir, du hast doch bestimmt ganz spontan so zwei, drei schöne Caminos irgendwo verbreitet in unserer Region oder in ganz Deutschland, die du uns empfehlen könntest, jetzt an den Pfingsttagen.
Ja, also es gibt ja wirklich viele Jakobswege auch in Deutschland, die man laufen kann. Jeder findet in seiner Region mit Sicherheit da auch einen Weg. Zum Beispiel, ich bin ja aus Leipzig. Wenn ich hier mal in meiner Ecke gucke, da gibt's ab Görlitz die Via Regia mit wunderschönen Abschnitten, die sich auch dann letztendlich durchzieht bis nach Facha, bis an die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Da gibt's viele schöne Abschnitte, auch ruhige. Und wenn Sie vielleicht auch in der Kölner Ecke gerade unterwegs sind und sagen, wie morgen mal so eine Tagesetappe, wäre doch noch eine Idee. Es gibt zum Beispiel den linksrheinischen Jakobsweg. Das ist auch eine Empfehlung. Fahren Sie ein bisschen raus aus Köln, erstmal aus der Stadt raus. Das ist immer wichtig. Und dann von Wesseling nach Bonn. Ist eine Etappe, 17 Kilometer. Klingt erstmal viel, aber läuft sich wunderbar am Rhein lang. Wirklich, der Weg geht fast direkt immer am Wasser lang. Das ist, hat also auch keine Höhenmeter großartig. Das ist einfach ein schöner Spaziergang und man ist trotzdem auf dem Jakobsweg. Und wenn Sie dann noch ein bisschen weiterlaufen, ab Andernach zum Beispiel, da beginnt dann auch der Eifel-Camino und der führt eben über die Eifel nach Trier. Und ab Klausen verläuft er dann wieder mit dem Mosel-Camino. Sie sehen, es ist alles so miteinander vernetzt und jeder findet irgendeine Etappe, die er laufen kann.
Also durch die Eifel bin ich ja schon gefahren. Das war für mich schon ziemlich anstrengend, trotz E-Bike.
Ja gut, aber das ist vielleicht mit dem Fahrrad sogar noch mal ein bisschen anstrengender. Also wenn man läuft, kann man ja das Tempo ein bisschen runterschrauben, man hat nicht noch das Fahrrad als Gewicht. Also ich finde Berge, ich mag Berge zwar auch nicht so, aber wenn es dann soweit ist, geht's meistens dann doch. Einfach ein bisschen Tempo rausnehmen.
Ja, die letzte Frage, bevor wir dann noch Pfingsten erklären müssen hier bei uns im Sonntagslicht. Was ist denn dein Lieblingscamino, den du bisher gelaufen bist?
Das ist dann tatsächlich schon der Weg in Spanien, der Camino Frances, der bekannte, der Kerkeling-Weg, wie man auch immer sagt, der Happe-Kerkeling-Weg. Das ist einfach schon der Weg, wo die meisten Leute zusammenkommen. Der ist auch sehr voll. Viele Menschen, gerade in diesem Jahr, sind jetzt schon wieder sehr, sehr viele Leute unterwegs. Aber da kommt eben wirklich die Welt zusammen. Und es ist irgendwie für mich immer der ursprünglichste Weg mit einer unfassbaren Landschaft von den französischen Pyrenäen eben bis nach Santiago. Da ist alles inklusive der Rioja-Weingegend zum Beispiel auch mittendrin. Also es gibt so viele Sachen dort zu sehen und zu erleben und das ist immer noch mein Favorit.
Ah, Markus, du machst mir richtig Lust darauf, dass es demnächst auch bei mir weitergeht. Markus Poschlott, er ist für den Camino-Podcast zuständig, findet ihr natürlich bei uns in der domradio.de App. Und wenn ihr nichts zu tun habt morgen an Pfingsten, dann einfach raus an die frische Luft entlang des Rheins. Oder aber in Leipzig oder sonst wo. Es gibt auch im Münsterland schöne Caminos. Darüber unterhalten wir beide uns auch nochmal. Markus, danke dir.
Gerne, bis dann.
Hatten wir da nicht noch was auf dem Zettel? Richtig. Pfingsten muss erklärt werden. Das machen wir jetzt.
Die Inspiration.
Das Wort Pfingsten kommt aus dem griechischen Pentekoste und heißt so viel wie der 50. Tag. Und auch 50 Tage nach Jesus' Tod waren die Jünger immer noch traurig. Alle haben sich zusammen in einem Haus versammelt, als sie plötzlich ein Rauschen hörten. Über jeden der Jünger ist dann eine Feuerzunge erschienen. Und das ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und der ist ein Teil von Gott und quasi wie ein guter Freund oder eine gute Freundin, den wir zwar nicht sehen können, aber der immer bei uns ist. Wie durch ein Wunder konnten die Jünger plötzlich in verschiedenen Sprachen sprechen und sich auch gegenseitig verstehen. So konnten sie dann allen Menschen auf der Welt von Jesus erzählen. Ja, und dadurch sind dann immer mehr Menschen in die Kirche gegangen. Man könnte also sagen, Christinnen und Christen feiern an Pfingsten den Geburtstag der Kirche. Und weil das so ein wichtiges Fest ist, feiern wir das direkt an zwei Tagen. Und zwar an Pfingstsonntag und an Pfingstmontag. Und natürlich übertragen wir das Pontifikalamt an beiden Tagen. Den Link dazu findet ihr auf domradio.de oder in der Domradio-App.
Danke an Lara Klein, die hat uns jetzt mal kurz und knapp erklärt, was Pfingsten überhaupt bedeutet. Ich wünsche frohe Pfingsten, gratuliere der Kirche zum Geburtstag und wir hören uns nächste Woche wieder. Empfehlt uns gerne. Euer Sonntagslicht, die Portion guter Nachrichten am Wochenende. Ich bin Olli Kelch und gehe nun Pfingsten feiern. Tschüss.
Domradio, dreh's lauter.